Schröder trifft. Präsentiert von Hubble, Polig und Partner.
Herzlich willkommen beim Podcast Schröder trifft bei HPP. Wir treffen uns jetzt schon traditionell in unserem Stammlokal, dem Unternehmenssitz von Hubble, Polig und Partner an der Sonnenberger Straße in Wiesbaden. Wir, das sind zum einen die Gastgeber Oliver Vogt, Geschäftsführer bei HPP, und ich, Stefan Schröder, ehemaliger Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und Vorsitzender des Presseclubs Wiesbaden. Und natürlich die Hauptperson, unser Gesprächsgast, den stelle ich Ihnen nun kurz vor. Als der liebe Gott die Talente verteilte, war er bei diesem Mann in Spendierlaune. Kabarettist, Pianist, Komponist, Sänger, Moderator und Entertainer. Lars Reichow spielt virtuos auf der Klaviatur der gehobenen Unterhaltung. Dies schrieb ein Gratulant, völlig zu Recht, füge ich hinzu, unserem heutigen Gast ins Stammbuch. Anlass war der 60. Geburtstag des gebürtigen Mainzers, der nach einem Studium der Germanistik und Musikwissenschaft eigentlich als Lehrer begonnen hatte. Gott sei Dank ist er dann doch seiner wahren Berufung gefolgt. Wir begrüßen hier und heute sehr herzlich auf Wiesbadener Boden den Berufsmainzer Lars Reichow.
Ja, ich freue mich sehr, hier im Ausland
immer noch
befragt zu werden.
Lieber Herr Reichow, vergeht Ihnen angesichts der vielen Krisen, Pannen, Entgleisungen in der Menschheit nicht manchmal auch das Lachen?
Tatsächlich habe ich in den letzten 1, 2, 3 Jahren manchmal gedacht, ich mache nicht mit bei diesem Sinkflug, in dem sich die Bevölkerung, die Politik und so weiter befindet. Das ist nicht leichter geworden, sich optimistisch einzustellen. Und ich mache das aber aus der tiefen inneren Überzeugung, auch im Privatleben, dass ich immer sage, es hat keinen Sinn, wenn wir nur noch jammern, also und uns runtersprechen. Ich versuche, möglichst vieles positiv zu sehen, bin auch eigentlich ein glücklicher Mensch und habe auch Anlass dazu, Glück zu empfinden. Aber es ist so, dass wir, gerade heute Morgen habe ich das noch gedacht, als ich die Zeitung aufgeschlagen habe, wir haben so viele Krisen gleichzeitig jetzt, dass wir wirklich nicht in so eine Endzeit, ach komm, dann ist es doch auch egal, ne? Wozu sollen wir uns noch bemühen und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Stimmung, nicht nur die deutsche Stimmung, sondern überhaupt die Stimmung auf diesem Planeten verdunkelt sich.
Kabarettist, Musiker, Schauspieler, Lehrer, Entertainer, Fasnachter, das haben Sie alles schon gemacht. Was haben diese Tätigkeiten eigentlich gemeinsam, außer dass Sie sie ausgeübt haben?
Ach, also ich glaube, vieles habe ich aus Neugier angepackt und habe gedacht, ach, ich muss jetzt mal, also die Fasnacht spielte nie eine Rolle bei uns zu Hause, überhaupt nicht. Mein Vater hat es als Störung im Ablauf empfunden. Und meine Mutter, aber als geborene Mainzerin, war da schon ein bisschen offener dafür. Aber wir haben das überhaupt nicht praktiziert, zum Beispiel. Und die Fasnacht ist so ein Thema, wo ich dann irgendwann dachte, als ich in so einem dampfenden Saal stand, vor meiner Beteiligung, vor meiner Rede, habe ich gedacht, es ist schon faszinierend. Und die Grundidee auch da wieder, sich diese schwierige Jahreszeit schön zu trinken, schunkeln und so weiter, das ist nicht schlecht. Also das ist eine typische rheinhessische Erfindung. Wir wollen damit auch nicht zu viel Arbeit haben mit diesem Januar, Februar.
Ja, bei den ganzen Tätigkeiten fehlt eigentlich nur noch Politiker. Jedenfalls habe ich gesehen, dass neulich jemand den Lars Reichow gelobt hat und gesagt hat, er würde sich Olaf Scholz mal so empathisch wünschen wie Sie.
Gut, das ist noch kein großes Lob. Das
schafft jeder.
Da ist ja die Spannbreite sehr groß. Also ich habe schon öfter mal überlegt und wurde tatsächlich auch mal
wegen der Versammlung zur Wahl des Präsidenten haben Sie schon.
Gut, das ist ja keine politische professionelle Tätigkeit, sich da im Abstimmungsverhalten. Aber also zwei Dinge passieren gleichzeitig auch seit einigen Jahren, dass ich mich eben politisch mehr engagieren möchte möchte meine Haltung mehr verbreiten auf der Bühne, was ich am Anfang überhaupt nicht gemacht habe. Ich habe am Anfang nur Spaßprogramme gehabt oder auch Lieder mit ernstem Hintergrund, aber nicht politisch, nicht tagespolitisch. Und das hat sich gewandelt. Und die Möglichkeit, in der Politik einzusteigen, die gibt's, glaube ich, bis heute. Ich kriege regelmäßig Mails von einer linksdemokratischen Partei, die mich zu allen möglichen Versammlungen in Berlin einlädt, wo ich mich immer frage, also das, ich kann ja jetzt nicht wegen 2 Stunden, komme ich nicht nach Berlin. Aber die suchen ja immer Leute und ich hab oft schon gedacht, naja, was hätte ich davon? Und das ist natürlich aber was interessant. Hat
denn Deutschland davon? Das muss man sich doch fragen.
Den großen Bogen. Also ich denke erstmal da in meinem kleinen Kreis zu Hause und habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte viele Freiheiten nicht mehr. Ja. Natürlich, weil ich sehe ja, wie die Politik, das Personal der Politik sich treiben lassen muss, sich rechtfertigen lassen muss. Die vielen Politikerinnen und Politiker, die ich kenne, die sagen, das kann ich nicht machen. Das kann ich auch nicht machen. Hier habe ich ein Problem. Können wir vielleicht dahin gehen, damit ich dort nicht gesehen werde und so weiter. Also diese Einschränkung. Ich kann in meinem Beruf alles machen. Ich habe unendlich große Freiheiten, kann sogar noch halt nach draußen ein Sprachrohr sein. Und das ist nicht zu schaffen in einem anderen Beruf. Ich wüsste keinen besseren für mich.
Herr Reichow, Sie haben mal ein ganzes Programm mit dem Thema Gold gestaltet. Wie kam es dazu und wo würden Sie persönlich Gold am liebsten sehen? Am Handgelenk Ihrer Frau oder gar in Ihrem Schließfach? Damit möchte ich eins fragen. Wäre Gold für Sie oder ist Gold für Sie ein Anlagevehikel?
Höre ich da den Vermögensverwalter heraus?
Richtig.
Gehen Sie direkt ins Innere. Ich habe mit dem Thema Gold, ja genau, habe ich dieses Goldfinger-Programm, was mich sehr fasziniert. Also Gold ist eine andauernde Faszination für mich. Aber ich habe sogar neulich mal ich war auf dem Zwischenlandung von einer Ayurveda-Kur auf Sri Lanka. Und da haben wir in Doha, glaube ich, habe ich einen kleinen Goldbarren gekauft. Ich dachte, ach, ich muss jetzt auch mal ein kleines Gold für ein paar hundert Euro, habe ich da einen kleinen Barren gekauft. Und dann habe ich den irgendwo hingelegt, vergesse aber manchmal, wo er ist. Und das ist, ich habe da keine safe oder keine sichere Geschichte. Habe mich aber nicht mit, also Gold ist mir am Ende zu äußerlich, glaube ich. Das ist jetzt, es ist nicht wichtig für mich. Ich kann auch, meine Frau ist auch eher ein Silber, optisch eher, glaube ich, ein Silbertyp.
Da haben Sie Glück. Also, da haben Sie Glück. Ist
günstiger. Aber wesentlich günstiger Metall einzufassen, aber wir haben das also beide nicht, dass wir so da irgendwie danach schielen. Wir haben natürlich, wenn es jetzt um eine klassische Anlage geht, haben wir natürlich als Selbstständige haben wir mal geguckt, dass wir da irgendwann Ruhe haben mit einer vermietbaren Immobilie zum Beispiel. Das war erstmal unsere eigene abbezahlen und das ist also ein ganz konservativer Gang. Aber das in Gold zu investieren, das ist, finde ich, was für Spezialisten.
War denn bei den vielen Preisen, die Sie bekommen haben, nicht irgendwas Goldenes dabei?
Es sah so aus wie Gold, aber am Ende ist es im Kabarett ja oft ein Spaßgold.
Ja, sparsam.
Das sind Katzengold. Das sind zum Teil auch Preise, die man auch durch eine Einschmelzung nicht origineller hinkriegen würde. Das waren wirklich einige sehr fragwürdige Skulpturen, die da überreicht wurden. Aber
gibt es eine Vitrine im Hause Reichow, wo die alle lagern? Oder?
Ein Schrank. Ja. Aber der ist nicht offen, der ist nicht einsehbar. Und
wie so ein Waffenschrank, also immer abgeschlossen. Munition noch.
Wieso hol ich raus, wenn ich mit stumpfen Gegenständen jemanden...
wenn Einbrecher im Haus sind.
Es bringt nichts. Also Trophäen auszustellen, bringt mir nichts, weil ich im selben Moment, wenn sie überreicht worden ist, also dass ich... habe das sehr gerne natürlich, dass ich empfinde es immer als wie so ein Schauer, ne? so ein Selbstbestätigungsschauer.
Ne? Auch als Tilo Sarrazin die Laudatio gehalten hat bei der Ranzengarde.
Auch da, weil Tilo Sarrazin ein sehr humorvoller geistig wirklich sprühender Typ ist, dass er dann diesen Rechtsstrahl hatte, ja. Das tut mir leid für ihn, aber das hat nichts mit dieser Laudatio zu tun, die eine der intelligentesten war, die ich jemals bekommen habe. Ja. Da auch unterschiedliche Qualitäten. Also nur nochmal zu, also diese Selbstbestätigung ist immer schön, aber einen Tag später sucht man die nächste Bestätigung. Also das, dann kommt bei mir was anderes, neues Projekt.
Sind Sie nicht wie Heinz Schenk, der hier in Wiesbaden in seinem Haus eine Bar hatte, wo die ganzen Preise waren? Und wenn der dann in seine Bar gebeten hat, war klar, der wollte auch ein bisschen zeigen, was er so alles hat an Bembeln und anderen Auszeichnungen. Also die gibt es bei Ihnen nicht, die Hausbar.
Das steht ja im Widerspruch zu seinem berühmten
Es ist alles nur geliehen.
Es ist alles nur geliehen.
Ja.
Es ist, und das habe ich gerade neulich, hat mir das irgendjemand geschickt. Und das ist wirklich so, so verrückt bei diesem Mann,
richtig.
Von dem ich auch weiß, dass er immer an den Kurorten, hat immer so einen Tausch gemacht. In seiner Sendung waren Leute, die aus den Ostsee- und Nordseebädern kamen, und da hat er so Deals gemacht mit denen, dass er dann da aufgetreten
ist. Freibad.
Alles, es ist alles, man kann nichts mitnehmen, und dann baut jemand an seinem Preisverleihungstableau.
Wir haben gerade drüber gesprochen, was so Ihre Intention, Ihre Motivation ist und wie sich das vielleicht auch geändert hat im Laufe der Zeit. Ist Ihnen eigentlich wichtiger, die Menschen zum Lachen zu bringen oder zum Nachdenken?
Grundsätzlich ist es das Geräusch von erheiterten Menschen, was mir auch sehr viel bringt und sehr viel Zufriedenheit. Und damit einher geht aber natürlich eine Gesinnung. Also wenn es jetzt, es geht glaube ich jedem so, wenn man einen guten Witz erzählt, den man selbst für gut hält, dann freut man sich jedes Mal wieder, dass andere sehr darüber lachen, und man ist auch irritiert, wenn da gar nichts kommt diesmal, wo man sagt, ja, das ist doch ein Teil meines Humors, den Witz, den ich da vortrage. Wenn da jemand versagt in der Reaktion, dann denkt man, ja gut, das ist dann nicht meine Zielgruppe, also mit dem kann ich jetzt nicht in Urlaub fahren oder sowas. Für mich ist Humor tatsächlich ein sehr wichtiger Gradmesser. Wenn jemand überhaupt keinen Humor hat, dann kann ich auch tatsächlich nicht so viel mit den Leuten anfangen, wenn es nicht um eine gezielte Sache ist. Natürlich kann man mit einem, mit einem Steuerberater, der völlig humorlos einem nur Dinge erklärt.
Aber nur einen Zahlenwitz machen.
So. mit dem würde ich einfach nur, von dem verspreche ich mir Erkenntnisse in diesem trockenen Bereich.
Gibt es eigentlich Regionen, wo Sie sagen, da muss ich hart arbeiten, bis die lachen? Also zum Beispiel sagt man das von Hessisch-Sibirien, oder also so
Nordhessen.
Schwalm-Eder-Kreis oder ja, ich weiß nicht, sind die Friesen nicht so lustig oder was ist in Rosenheim?
Grundsätzlich gibt's kaum Unterschied. Es gibt natürlich diese ganz kleinen Ausschläge, dass man sagt, naja, es gibt Regionen am Fluss, sage ich mal, wo die Leute sind so ausgelassen, da braucht man eigentlich gar nicht mehr aufzutauchen. Die sitzen da in ihrer
Die haben schon vorgeglüht.
Die sind so mit sich im Reinen, da braucht nur einer in der Gruppe eine Bemerkung. Da lachen sie sich schon kaputt. Dann braucht man also auf der Bühne nicht viel. Weiß ich nicht, also ich versuche ja auch jedem Publikum dasselbe zu geben. Und dann kann ich nur sagen, es gibt Säle, die kochen über, und es gibt welche, die sind nur warm am Ende oder so. Das,
ja.
Aber dieses, das ist nicht eine Enttäuschungstemperatur, sondern das sind einfach nur unterschiedliche Mentalitäten. Und
die sagen hinterher trotzdem, das war klasse, Herr Reichow, ne? Also man merkt gar nicht an der Geräuschkulisse, ob es jetzt wirklich bombastisch war oder
nicht. Muss nicht so sein, denn es gibt ja auch Typen, die sind sehr beeindruckt, die sind sehr unterhalten, fühlen sich sehr unterhalten, aber die brechen nicht am Schenkel klopfen und so weiter.
Ja.
Die machen das ein bisschen diskreter, und dann ist es ja genauso lustig für die.
Herr Reichow, ich verfolge Sie natürlich in vielen Formaten, auch bei der Fasnacht. Ich könnte jetzt nicht ein Thema sagen, über das Sie sich noch nicht lustig gemacht haben. Gibt es Themen, die für Sie tabu sind und wo Sie sagen, da macht man einfach keine Witze, oder ist das grenzenlos?
Im privaten Bereich ist mir eigentlich, also möchte ich über alles lachen können. Es gibt ja außen, das wissen wir alle, es gibt ja immer mehr Reglementierung, dass man sagt, na ja, also wenn jemand eine dunkle Hautfarbe hat, oh, vorsichtig, ganz voll, alles, Frauenwitze über Frauen und so weiter. Das sind so Dinge, die ich verstehe, die Regeln. Ich verstehe die Regeln, ich halte sie auch ein. Aber ich möchte im privaten Umfeld, möchte ich alles, auch behinderte Menschen und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Zielgruppe selbst ist viel unempfindlicher als ihre Umgebung. Und das will ich nicht. Ich mache das jetzt nicht natürlich auf der Bühne. Was habe ich davon, mich über irgendeine Gruppe da zu amüsieren? Aber ich will eigentlich das komplett haben. Und es gibt auch, also Humor ist am Ende so eine Art Gefühl, dass man sagt, es ist richtig, jetzt ist es richtig. Und dann lacht man im kleinen Kreis, im großen Kreis. Man kann nicht alles in den Großen übertragen. Übrigens, man kann auch nicht jeden Humor, das ist auch nicht zumutbar. Je größer die Menge, desto breiter muss der Witz von der Bühne runterfahren. Ich kann nicht ein riesiges Publikum unterhalten mit filigranem Humor. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren, weil da immer derselbe Anteil an Leuten dabei ist. Und die sind eben leider nur 10% vielleicht oder 15%. Vielleicht ist es auch ein Vorteil. Es ist eine schöne Sache, wenn man so einen kleinen Elitekreis hat. Dann ist es richtig gut, mit diesem kleinen Kreis zu lachen. Und dann will ich nicht das Stadion brüllen hören. Wenn ich das Stadion zum Brüllen bringen müsste, das kann ich, glaube ich, gar nicht. Und dafür müsste ich dann ja in meiner Qualitätsstufe, müsste ich ja 3 Etagen runtergehen. Und ich weiß nicht, ob ich daran noch Spaß hätte. Ich habe ein paar Witze im Programm, die auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen konservativ daherkommen. Aber ich freue mich so, dass die Leute, die lachen sich kaputt über so eine Mann-Frau-Beziehung und so, die lachen sich darüber kaputt. Und das ist mir eine Ehre, solche Witze, die gar nicht von mir sind, sondern von einem Freund. Dem sage ich das immer, das ist wieder ganz toll angekommen und so.
Also, aber schätze ich als sehr schwere Gratwanderung ein, das, was Sie gerade erzählen.
Also es gibt Leute, ich will das nicht haben bei mir, es gibt Leute, die können das nicht richtig kontrollieren und die haben dann Schwierigkeiten damit. Das geht gar nicht. Was hast du denn da gesagt und so. Ich versuche das immer so zu machen, dass ich, also der Hauptanteil, dass ich versuche, über eine positive Reaktion zu kommen. Aber wie gesagt, diese paar kleinen Sachen, die sind dann eben ernster und ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit, weil ich in meinem Programm immer hoch-tief hatte. Ich habe immer, wenn der Pegel 0 in der Mitte ist, dann will ich den Ausschlag nach oben. Ich will, dass sehr viel gelacht wird und dass eine vergnügte Stimmung herrscht. Ich will aber auch unten eine Ernsthaftigkeit haben. Das ist mir beides genauso wichtig. Ich brauche nicht ein kreischendes Publikum den ganzen Abend. Ich will auch niemanden haben, der nach Hause geht und sagt, wir haben so gut abgelacht bei Ihnen. Das empfinde ich als wirklich als niederschmetternd und auch als das niveaulos irgendwie. Ich brauche das nicht.
Herr Vogt, Gratwanderung, Haltung, Werte, was sollen denn die Menschen von Ihrem Unternehmen sagen, wenn Sie es beschreiben müssten?
Ganz einfach wäre, wenn Sie sagen würden, Sie kriegen hier eine gute Rendite, aber so ganz einfach ist es eben.
Das ist doch sehr schlicht, ja.
Das ist natürlich doch nicht ganz so einfach. Ich gehe zu viel meiner Mandanten 1 bis 2 Mal pro Jahr. Wir machen zusammen die Auszüge auf, wir gucken uns so zusammen das Depot an. Dann trinken wir noch einen Kaffee und das wiederholt sich.
Oder ein Sekt.
Oder ein Sekt, je nachdem. Und das wiederholt sich jedes Jahr.
Ja.
Was ich damit sagen will, das ist für mich reinste Art der Vermögensverwaltung. Und das ist eben für mich auch eine sehr hohe Stufe des Vertrauens. Warum? Weil der Kunde sich tatsächlich einmal im Jahr mit seinen Finanzen beschäftigt. Und ansonsten sagt er, das macht der Herr Vogt und Happelpudding Partner schon. Und wenn ich das zusammenfassen kann, kann ich nur sagen, wenn die Leute sagen würden, sie sind hier in vertrauensvollen Händen, das ist das oberste Gut, was wir anbieten, was wir verkaufen. Und das würde ich gerne haben, dass das alle Kunden sagen. Und ich glaube, die Quote scheint sehr hoch zu sein.
Also die sollen nicht sagen, sie fühlen sich gut unterhalten von ihnen.
Das auf gar keinen Fall, aber genau.
Gibt's einen Witz, den man dann auch mal benutzt, um vielleicht die Gesprächsatmosphäre aufzulocken?
Nein, ich laufe ja dem Gespräch gerade zu und muss sagen, es ist ein sehr attraktiver Job, den Herr Reichow gerade von sich selbst beschreibt auch. Also Humor ist dann schon eher dann, wenn der Kunde möglicherweise eben dann im Privaten vielleicht mal zu sehen ist. Aber ansonsten ist das Geschäft nicht gerade jetzt mit Riesenhumor gefüllt.
Ja, man weiß ja auch nicht, in welche Richtung das geht.
Genau so.
Was ist Ihnen denn für Ihr Alter wichtig? Wie sorgen Sie davor als Künstler, Freischaffender?
Ich habe mal gesagt, meine Pension, ich hatte ja mal eine Lehrerpension, die war nach...
Ich dachte, Sie hatten so eine Art Hotel, Pension heißt jetzt also richtig
Pension,
so.
Pension, ich war ja verbeamtet auf Lebenszeit.
Wow.
Und das ist, also ich kenne den Unterschied zwischen einer Rente und einer Pension.
Ja.
Das ist auch, also wenn man es mal, das kann man ja in Zahlen, da kann man sagen, oh, das ist schon am Ende für die Beamten, ist es schon ein Vorteil, eine Pension zu beziehen. Aber es ist ein enormer Vorteil, weil die Pensionen einfach um ein viel Mehrfaches höher sind als diese Renten. Wenn ich jetzt meine Pension, die ich hatte, nach 8 Jahren halbe Stelle in diesem Lehrerprojekt, wenn ich die vergleiche, ich glaube, ich hatte 1500 Euro nach diesen 8 Jahren Anspruch auf Pension. Nach so wenigen Jahren halbe Stelle hätte ich nur so ähnlich weitermachen müssen. Und das ist als Rente dann umgearbeitet worden. Das war ein Fünftel oder so. Das war lächerlich dann. Und deswegen habe ich mich natürlich darauf nicht verlassen. Ich habe mal mit unserem Finanzberater da zusammengesessen. Und da hat er gefragt, was wollen Sie denn haben ungefähr, was so eine schöne Rente? Und dann habe ich gesagt, 10.000 Euro wären schon toll.
Im Monat.
Natürlich im Monat. Und dann hat er so, da müssen wir aber, da müssen wir sehr viel tun, Verträge abschließen. Da hat er irgendwie, also der war so ein bisschen verzweifelt, aber auch neugierig, ob ich das tatsächlich dieses Ziel verfolge. Ist aber... am Ende ist es bei uns, man spricht ja, also ich kenne so viele Leute, die kein Wort am Ende, keine konkrete Zahl nennen. Also ich habe diese 10.000 genannt und ich dachte, das Wunder des Alters ist ja, oder des Älterwerdens ist ja, dass viele Dinge schon bezahlt sind und dass viele Kosten auslaufen. Also die Kredite laufen aus. Und wenn man nicht ständig sich neu verschuldet, was ja auch immer schwerer wird, kann man mit 70 kann man ja
die kriegt Banken, kein Geld mehr.
Ne, kriegt man nichts mehr.
In den Porsche passt man nicht mehr rein.
Die viele Dinge sind nicht mehr zu leben. Der Luxus ist gar nicht mehr auszutragen. Nein, aber nur so, dass man sagt, ist alles bezahlt. Und ich meine Ansprüche wachsen nicht in das Unendliche. Ich esse weniger als früher, ich trinke weniger Alkohol und so weiter. Und das geht ja einher mit dem gewachsenen Vermögen, sage ich mal.
Ja.
Und deswegen ist es so, also wir haben jetzt leider noch 2 Kinder in der Vollversorgung. Und das schmerzt mich sehr. Deswegen treibe ich die manchmal so ein bisschen launisch auch an. Sag, jetzt macht mal, dass es fertig wird.
Sonst kommt ihr wieder in meinem Programm vor. Das ist zum Beispiel eine schöne Drohung.
Ich finde das schon anstrengend. Ich kannte mal hier ein ehemaliger Journalist, ein Geschäftsführer eines mitteldeutschen Verlages. Der mal gesagt hat, aus dem Fenster geguckt und da kamen seine 4 Kinder. Da sagt er, schau mal zu seiner Frau, da kommen unsere 4 Eigentumsfrauen.
Ja, den Spruch kenne ich auch von ihm.
Und das ist, da muss ich oft dran denken, weil jetzt zurück zu diesem Ausgangspunkt, 10.000 Euro, das meine Versorgung ist ein Puzzle aus vielen kleinen Rechteverwertungen und Auftritten, die ich natürlich nicht mit 63, mit 65, mit 67, ich werde nicht auf null gehen mit der Auftrittszahl, sondern ich werde ausgleiten. Also es ist eine eigentlich schwer vermittelbare Entwicklung. Das haben ja nicht viele. Es gibt Leute, die machen dann noch im Aufsichtsrat ein paar Jahre oder sowas, plätschert das aus irgendwo. Aber für mich geht eigentlich die Karriere ist nie beendet. Und es ist auch erstaunlicherweise, im Gegensatz zu einem Fußballer, auch eine Karriere mit 60, 65, 70 ja. ist immer noch möglich. Also das ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Man kann als komischer Alter ja. plötzlich nochmal weltberühmt werden oder man wird einfach nur alt. Und
vorausgesetzt, man bleibt gesund, vor allen Dingen oberhalb des Halses.
Gesundheit ja. ist aber auch eng verbunden mit dem Beruf. Denn solange ich diesen Druck habe, das wissen ja viele, die mit dem Eintritt in ihre Rentenzeit krank geworden sind, weil der Druck plötzlich nicht mehr da war. Und deswegen werde ich nicht zögern, immer wieder einen Druck mir zu machen. Und das ist von Anfang an übrigens, mein ganzes Leben baut auf einem Termindruck auf. Mhm. Wenn ich nicht einen Termin hätte, wäre ich im Bett und würde niemals das verlassen.
Das heißt, die Deutschen sprechen nicht gerne über Geld, aber sie denken eben fast ununterbrochen darüber nach. Ich glaube, es geht zu einer Hälfte auf Sie, es trifft das auf Sie zu, wenn ich Ihren Ausführungen gerade richtig gefolgt bin.
Ein Satz noch dazu. Als ich meinen ersten Auftritt hatte, da habe ich gedacht, oh, ist das toll. Also bezahlten Auftritt, habe ich gesagt, und ich kriege auch noch Geld. Das ist ein doppeltes Geschenk. Ich hatte diese tolle Atmosphäre und kriege noch Geld. Doppelt. Ich habe nicht geputzt irgendwo und dafür Geld bekommen. Das heißt, ach, das war super anstrengend. Sondern ich hatte zwei glückliche Zusammenhänge. Und das lässt nach im Laufe der Zeit, sodass man sagt, was kriege ich dafür? Ja, ich mache euch das, aber was kriege ich dafür? Und das ist ein bisschen ernüchternd dann mit der Zeit, dass man sagt, naja, ich kenne ja meinen Wert und versuche den zu steigern, aber das ist eben das Spiel, ne? Wenn man das weiß irgendwann, das geht ja jedem so, wenn man weiß, was man erreichen kann am Markt oder sowas, dann will man natürlich nicht zurück, dann sagt man nicht, naja, 0,3% würden mir auch reichen.
Oliver Vogt, jetzt haben wir es gerade gehört, also im übertragenen Sinne, lege nie alle Eier in einen Korb, das Puzzlespiel. Was ist denn bei HPP wichtig? Wie gehen Sie mit Menschen rum, die sich für ihr Alter absichern wollen?
Was mich in dem Zusammenhang sehr wundert, dass viele Menschen, die uns gegenüber sitzen, sich sehr gut organisiert haben, beruflich, familiär, aber doch über Finanzen und gar über das Testament so gut wie gar nicht nachgedacht haben. Und deswegen der erste Schritt ist, ähnlich wie es der Herr Reichow auch gesagt hat, sich überhaupt Gedanken zu machen. Und wenn man sich Gedanken macht, dann eben sich auch klar werden, was will ich mit dem Geld erreichen? Sind es die Kinder, die irgendwann Geld bekommen sollen? Will ich mir eine Immobilie noch im Ausland holen? Und vor allem auch, was habe ich für eine Anlegermentalität? Und Sie haben es vielleicht beide in den letzten Wochen mitbekommen, die Märkte gehen nach oben, unten, die Aktienmärkte und die Rentenmärkte. Und ich glaube, man braucht eben eine Anlagestrategie, die das auch aushält. Weil das Falscheste wäre, dass man eben unten verkauft und oben erst wieder einsteigt. Also es bedarf einer Strategie und was mir eben wichtig ist, die Menschen sehr frühzeitig schon in diesem Stadium zu begleiten und eben dann auch mit unserer Erfahrung, die wir eben über 27 Jahre hier bei Hapel Polding Partner gesammelt haben, die mit in die Waagschale zu legen.
So, Lars Reichow, eine letzte, völlig unpolitische Frage. Glauben Sie noch an die Wiederampel? Nein, ich weiß nicht, ob zur Ausstrahlung dieses Podcasts.
In meinem Kabinett ist der Christian Lindner kein Finanzminister.
Okay, diese Aussage nehmen wir mal hin, aber wir wissen nicht, ob die Ampel noch existiert, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Glauben Sie noch an die Wiedervereinigung? Also natürlich an die von Mainz und Amöneburg, Kastell und Kostheim.
Das ist jetzt ein sehr, sehr schweres Thema.
Man könnte Abende darüber diskutieren.
Da denke ich europäisch. Ich glaube, das ist eine Landesgrenze, bei wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielen sollte. Und dass wir uns das nur für ein paar kleine Gags aufheben sollten, dass es da ein anderes Bundesland beginnt, aber wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Ich hätte gerne, als Mainzer hätte ich gerne diese ganzen Gebiete, die in einer rechtlosen Zeit uns genommen wurden, hätte ich gerne zurück. Aber wenn wir damit anfangen, dann endet das Ganze bei Königsberg, glaube ich.
Ja, genau.
Sollte man die Dinge auch ruhen lassen. Ich bin sehr gerne hier in Hessen und ich genieße das auch sehr, dass Wiesbaden die schönere Stadt ist als Mainz.
Ja, und viele Rheinhessen sich auch niederlassen hier. Aber das ist vielleicht beim anderen Mal ein Thema. Wir wünschen Ihnen, lieber Herr Reichow, dass Ihnen das Lachen bitteschön nie vergehen möge, dass Sie Glück und Gesundheit bei sich haben.
Dankeschön.
Letzte Frage an Oliver Vogt. Sie haben ja inzwischen eine richtige Mediathek, habe ich gesehen, auf Ihrer Homepage. Was gibt es denn da außer Schröder trifft bei HPP noch zu hören, vielleicht sogar zu sehen?
Es gibt einen weiteren Podcast, der heißt HPP Insight, und da bin ich eben dann mit MitarbeiterInnen im Gespräch, und da ist einfach das Ziel, das Wichtigste des Unternehmens, nämlich das Team vorzustellen und dass einfach die Zuhörer einen Eindruck bekommen, wer bei uns arbeitet, was sie beruflich machen, wie sie es beruflich machen und vielleicht auch, wie sie privat denken. Und ich glaube, ein sehr wichtiger Podcast eben auch, um nicht nur die Prominenz mal zu Wort kommen zu lassen, sondern auch, wie gesagt, das wichtigste Kapital unseres Unternehmens, und das ist das Team.
Vielen Dank an Oliver Vogt, auch nochmal an Lars Reichow und auch ein Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Schröder trifft bei HPP.
Abel, Polig und Partner. Ihr unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter seit 1996.